Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Herzlich willkommen, liebes Dolomitenstadt-Publikum, zu einer neuen Ausgabe von Reden hilft. Hier bei uns geht es immer um Themen, über die man nicht so gerne spricht, und das trifft besonders auf unser heutiges zu. Weil heute geht es um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, kurz CED genannt. Das ist eine noch unheilbare Krankheit, welche die Betroffenen oft vor sehr große Herausforderungen stellt. Also mein Name ist Evelyn Gander und meine Gesprächspartnerinnen, sie sind heute die Annette Huber von der Selbsthilfe Osttirol und Selbstbetroffene und Magister Susanna Wirnsberger. Sie ist Apothekerin in Lienz und sehr stark persönlich engagiert in allem, was sich um Darmerkrankungen handelt. Hallo, danke für eure Bereitschaft, hier zu sein.
Dankeschön für die Gelegenheit.
Hallo und danke.
Ja, zuerst vielleicht einmal, warum sitzen wir eigentlich da und wollen über eine Krankheit sprechen, die den Verdauungstrakt betrifft und deshalb wohl niemand über diese Krankheit sprechen will? Und wieso sollten eigentlich unser Gespräch auch Menschen anhören, die gar nichts mit dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung und deren, ich traue mich jetzt einfach einmal zu sagen, wörtlich beschissenen Symptomen zu tun haben? Warum ist es doch wichtig?
Also wenn ich vielleicht einmal gerade erklären kann, worum es jetzt geht, wenn man von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen spricht, dann sind es eigentlich mehrere Erkrankungen, die darunter zusammengefasst sind. Und die zwei wichtigsten sind eben der Morbus Crohn, der den ganzen Verdauungstrakt eben betreffen kann, wo die Erkrankung hauptsächlich schubweise auftritt und oft begleitet ist auch eben am Anfang von ganz schwer zuzuordnen, also Symptomen, die schwer zugeordnet werden können, wie zum Beispiel Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Fieber und erst später dann eigentlich Symptome dazukommen, die man eigentlich mit dem Verdauungstrakt in Verbindung bringt, wie eben dann Bauchschmerzen und chronische Durchfälle. Und im Gegensatz dazu gibt es dann die Colitis ulcerosa, die eben auch mit einer chronischen Entzündung einhergeht. In dem Fall ist aber ausschließlich der Dickdarm betroffen und da kann es eben zu ganz starken Durchfällen kommen, teilweise auch wirklich blutiger Durchfall, Bauchkrämpfe oder eben auch schmerzhafter Stuhldrang. Und es sind in Österreich, schätzt man, ungefähr 50.000 bis 60.000 Personen immerhin von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betroffen, mindestens, weil es da natürlich auch eine Dunkelziffer gibt, wo vielleicht die Diagnosestellung noch gar nicht vorhanden ist. Und es sind eben Erkrankungen, die einen sehr hohen Leidensdruck mit sich bringen. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass das Thema auch in Zukunft nicht mehr so tabuisiert ist, sondern einfach darüber gesprochen wird, damit eben die Betroffenen da einfach leichter Hilfe finden und vielleicht auch selber sich leichter tun, darüber zu sprechen, offen.
Mhm. Annette, hast du auch was dazu zu sagen? Warum soll man darüber sprechen?
Um das Tabu zu brechen. Das Tabu, eben über Darmproblematik zu sprechen, das zu schildern, offen zu sein, auch einfach Bedürfnisse frei zu äußern, das wirklich zu besprechen und sich Hilfe zu suchen. Und das nicht unter den Tisch zu kehren, wie ich habe was Verkehrtes gegessen, ach, ich habe so viel Stress, bin nur ich selber dran schuld, dass es mir so schlecht geht. Mhm. Das ist de facto bei CED nicht der Fall. Da liegt das Problem ganz woanders. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben wirklich die richtige fachliche Betreuung erfährt, die Diagnosestellung und die Therapie, damit dann wirklich aus der Krankheit ein guter Lebensweg gefunden werden kann.
Also bevor diesem Podcast habe ich persönlich noch nie etwas von Morbus Crohn oder mir heißt Colitis ulcerosa gehört, muss ich zugeben. Aber Susanna, du hast schon gesagt, es sind doch einige betroffen. Wenn ich das jetzt ummünze auf Lienz, ich schaue gerade runter auf unser Dolomitenstädtchen, da leben circa 12.000 Menschen. Aber immerhin sind es da laut Berechnungen dann schon so an die 100 Menschen. was mehr oder weniger betroffen sind. Gell? Und scheinbar ist die Dunkelziffer ja weit größer, weil ja tatsächlich viele doch unter den Symptomen leiden, aber keine Diagnose noch haben. Vielleicht Susanna, wie kommt es überhaupt zu so einer chronischen Darmerkrankung? Ist es einen in die Wiege gelegt oder vielleicht durch falsche Ernährung, der Lebensstil? Haben das schon Kinder oder wie läuft das?
Also es gibt sicher eine genetische Disposition, das heißt bis zu einem gewissen Grad ist es vermutlich mit in die Wiege gelegt, kommen aber dann auch natürlich Umweltfaktoren und Lebensstilthemen dazu. Es ist einfach in den weit entwickelten Gebieten häufiger und weiter verbreitet. Das heißt, überall, wo die Hygienestandards sehr hoch sind, treten diese Erkrankungen eigentlich häufiger auf.
Interessant.
Genau. Hängt wahrscheinlich auch mit der Ernährung zusammen. Das heißt, alles, was wirklich ganz hoch verarbeitete Lebensmittel sind, ist natürlich dann nicht zuträglich. Das heißt, ist eher schlecht als jetzt an unverarbeitete Lebensmittel oder wo man wirklich noch sehr viel selbst zubereitet und kocht, ist aber nicht ausschließlich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man selber daran schuld ist, wenn man erkrankt. Das ist überhaupt nicht so. Es ist einfach, hängt mit dem Lebensstil im Allgemeinen heutzutage zusammen.
Aber es kann gehäuft auch schon Kinder auch schon betreffen.
Ja, ja natürlich.
Auch, aber genau. Da hat ja Annette auch was zu sagen. Annette, zuerst einmal vielleicht, wie geht es dir?
Oh, im Moment bin ich recht stabil, danke.
Recht stabil, also gut, kann man auch sagen. Dir geht's gut?
Für einen chronisch Kranken geht es im Moment gut.
Weil, Annette, du leidest ja selbst unter Morbus Crohn und unter dieser entzündlichen Darmerkrankung. Meine Darmprobleme betreffen ja doch mehrere Menschen, Verdauungsprobleme. Die können ja auch ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Weg hin bis zur Diagnose, der kann für manche Menschen doch ein sehr langer und ein sehr steiniger sein wahrscheinlich. Wie war es bei dir? Du hast deine Diagnose ja bekommen 2006, also schon vor 18 Jahren. Und wie war der Weg dorthin?
Der Weg dorthin war eigentlich, dass ich mich vom Reizdarm auf eine Colitis ulcerosa entwickelt habe und dann 10 Jahre später die eigentliche Diagnose Morbus Crohn kam. Und ich muss leider sagen, ich bin ja aufgrund der ÖMCCV, also der österreichischen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung, erst auf die eigentliche Hilfe gestoßen. Und in dieser Vereinigung, die ja von Betroffenen für Betroffene ist, geht es ganz, ganz vielen so. Das Problem ist halt oft, solange man eine relativ gute Konstitution hat, kann man viele Dinge überwinden, gibt es andere Entwicklungswege, werden Symptome behandelt. Irgendwann geht die Sache schief und dann kommt es halt zur eigentlichen Erkrankung. Und das ist leider bei ganz vielen der Fall. Heute ist es so, dass sich die letzten 20 Jahre extrem viel verändert hat durch die Forschung, durch die Wissenschaft, durch die Ärzte, Therapeuten, durch das Gesundheitspersonal, die einfach sehr, sehr gut vernetzt sind. Heute werden teilweise eben schon Jugendlichen Diagnosen gestellt. Da ist in Graz zum Beispiel eine sehr engagierte Universitätsklinik, die da entsprechende Forschung betreibt und die da auch österreichweit eine Anlaufstelle ist. Und diese Jugendlichen sind oft sehr, sehr betroffen, entweder oft vor der Pubertät oder durch die Pubertät. Also die Entwicklungsphasen des menschlichen Organismus spielen auch oft eine große Rolle. Hormonelle Umstellungen sind oftmals andere Lebensstile, andere Belastungen des Körpers, Ernährungswechsel, vieles, vieles spielt zusammen, auch Stress natürlich. Aber es ist keine psychosomatische Erkrankung, wie es früher sozusagen das Dogma war. Das ist es de facto nicht. Es ist einfach eine genetische Disposition und die hat man oder man hat sie nicht. Beim einen ist es ein schwererer Verlauf, der andere schafft es, zu einem guten Lebenslevel zu kommen. Hängt natürlich immer darauf, wie gut die Begleitung ist durch die Fachärzte, die Diagnosestellung, wie gut eine Therapie angesetzt wird. Und da ist natürlich die Thematik, wo wende ich mich hin?
Ja.
Und ich muss aus meiner Erfahrung her sagen, ja, ich hatte sicherlich gute Ärzte, aber durch die Gespräche und Hilfestellung von Betroffenen für Betroffene, durch die Netzwerke, durch die entsprechende Information, durch Fachambulanzen, entsprechende Untersuchungen, habe ich wirklich dann letztendlich eine klare Diagnose und damit wieder eine Lebensqualität bekommen.
Ja. Vielleicht können wir gleich darauf hinweisen, dass es im Netz wirklich sehr, sehr tolle informative Hilfestellungen gibt und das eben von der ÖMCCV. Das ist eben die österreichische Vereinigung von Morbus Crohn
und Colitis Ulcerosa.
Genau.
Die ist vor über 40 Jahren gegründet worden von einer Betroffenen, deren Mann Arzt war, der auch betroffen war in Wien. In Tirol gibt es eine Zweigstelle seit über 20 Jahren und die letzten 10 Jahre ist eben aus dieser Vereinigung mit der Sozialversicherungsanstalt gemeinsam und weiteren Unterstützern dieser CED-Kompass gewachsen. Und dieser CED-Kompass gibt eben ein breites Spektrum an Informationen und wirklichen Hilfestellungen. Also man hat eine Helpline, man kann Podcasts anhören, es gibt ganz viele tolle PDFs in Bezug auf Ernährung, Untersuchungen, Lebenshilfestellungen, sage ich ja mal, die wirklich für Betroffene sehr, sehr hilfreich sind, damit sie für sich einen Weg finden können.
Ja. Und im Begleitartikel werden wir natürlich noch ausführlich darauf eingehen und werden wir auch verlinken. Und auch dich, Annette, weil du bist ja Teil des Vereins und gehörst eben durch den Verein auch zur Selbsthilfe Osttirol dazu. Und du bist hier direkte Ansprechpartnerin für Menschen, die sich vielleicht näher informieren möchten, die Hilfestellungen möchten. Eine dezidierte Selbsthilfegruppe, glaube ich,
gibt es in dem Sinne nicht, das so ein Tabuthema ist. Man bekommt Betroffene nicht in eine Gruppe zusammen.
Ja, ja.
Dafür ist Osttirol zu klein, sage ich auch mal. Gell? Man kennt sich zu gut.
Ja.
Aber was immer wieder auch ist, dass ich in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfezweigverein Osttirol Workshops veranstalte, Informationsveranstaltungen, Arzt- und Patiententage. Und wie gesagt, über E-Mail, über die Selbsthilfe Osttirol bin ich immer erreichbar.
Ja, wie schaut so ein Alltag aus und unter welchen Beeinträchtigungen leben Menschen oder mit was haben sie zu kämpfen im Alltag?
Naja, also wenn man dann eine Therapie hat, dann unter guten Umständen hat man eine relative Normalität. Fakt ist, dass die meisten Betroffenen etwa alle halben Jahre einen Schub, sagt man bei uns, erleiden und dieser Schub dauert etwa 30 Tage. Das heißt, bei diesem Schub kommt es eben zu vermehrten Durchfällen, Erbrechen, Übelkeit, Müdigkeit, Schlafstörungen. Der ganze Lebensalltag dreht sich nur noch um, was kann ich essen, wann kann ich meine Arbeit erledigen, schaffe ich meine Arbeit überhaupt noch? Oder muss ich meine Arbeit zwischen den WC-Gängen erledigen?
Oder schaffe ich es aufs Klo? Ich glaube, das ist ja auch eine ganz große Belastung für die Betroffenen.
Ja.
Also gerade dieser spontane
Stuhldrang
ist eines der ganz großen Probleme. Und da gab es ja auch eine Studie, habe ich erfahren auch, wo man draufgekommen ist, dass auch die Kommunikation zwischen Betroffenen und Pflegepersonal oder medizinischem Personal oft ganz nicht so gut ist, weil dieser spontane Stuhldrang gehört ja laut Betroffenen zu den ganz, ganz starken Symptomen, die aber scheinbar das medizinische Personal gar nicht so weiß, weil oft der Austausch, weil auch zwischen dem Patient und dem Doktor vielleicht eine Scham besteht und die Patienten vielleicht auch aufgerufen sind, da ganz offen zu sprechen über ihre Symptomatik.
Ja, was natürlich sicherlich nicht leicht fällt, gell? Wer spricht da
natürlich
gerne drüber rüber?
Ja,
gell. Das ist eine ganz logische Sache.
Mhm.
Aber das Problem ist, dass es für dieses Problem eigentlich schon eine Lösung gibt, wenn man darüber spricht.
Das ist schon einmal ein guter Ansatz.
Ja.
Weil es handelt sich tatsächlich um eine chronische Krankheit, eine noch unheilbare Krankheit. Gell?
Ja.
Wie schaut dann, Annette, so dein Alltag aus? Du sagst, heute geht es dir eigentlich recht gut. Das war wahrscheinlich früher nicht so. Wie war es früher? Wie ist es heute? Wie schaut dein Alltag heute aus im Gegensatz zu früher? Wie hast du das so in den Griff mehr oder weniger bekommen?
Bis ich zu einer entsprechenden Therapie gefunden habe, und die hat sich halt auch immer wieder verändert, ich habe auch verschiedene Operationen hinter mir, habe ich halt für mich auch einfach meine Lebensgestaltung abändern müssen. Das heißt, ich habe mir überlegen müssen, wie viel Arbeit schaffe ich und wo kann ich wie arbeiten, unter welchen Umständen. Mhm. Ja, also das ist ein ganz klarer Weg. Auch meine Freizeit, was kann ich überhaupt noch an Sport mir aufbürden? Was ist für mich an Sport sinnvoll? Mhm. Wann, wo, wie, mit wem oder lieber alleine? Ja, auch von der Ernährung her, vieles abklären, auch von den Medikamenten. Vertrage ich das? Was vertrage ich nicht? Ich muss also alles ganz wirklich klar anschauen. Ich kann mich irgendwas kaufen, auch nicht an Medikamenten. Deshalb ist eben auch die Therapie mit einem guten Apotheker begleitet so wichtig, weil der hilft mir dann, die entsprechenden Medikamente zu finden oder auch Nahrungsergänzungen, weil natürlich der ganze Stoffwechsel auch verändert ist bei so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Das Epithel verändert sich, das Mikrobiom verändert sich. Durch diesen Dauerstress der chronischen Entzündung braucht man auch einfach andere Nahrungsergänzungen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, Symptome entsprechend wahrzunehmen, darüber zu sprechen und sich Unterstützung zu holen.
Ja, das ist toll, dass die Susanna sich als Apothekerin da so engagiert, Annette. Gell? Darüber bist auch du sehr dankbar, glaube ich. Der Darm ist ja ein sehr spannendes Organ und ich persönlich habe den Eindruck, dass sich doch die breitere Bevölkerung jetzt immer mehr auch für den Darm interessiert. Bei der letzten Selbsthilfetag hier in Osttirol, da ging es ja um den Darm. Der war sehr gut besucht, muss ich sagen. Gell? Ich meine, der Darm wird ja, glaube ich, auch als Bauchhirn bezeichnet. Susanna, bitte unterbrich mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich meine, vieles, was sich im Darm abspielt, ist ja noch nicht klar, aber es ist immerhin schon erwiesen, dass es eine direkte Kommunikation zwischen unserem Gehirn und dem Darm gibt. Und das in beide Richtungen. Nicht? Also wenn wir Stress haben, das wissen wir alle, dann regieren unsere Verdauungsorgane. Auch die deutsche Sprache kennt das ja übrigens. Nicht? Also wenn ich jetzt Angst habe, dann scheiße ich mich an, auf gut Deutsch sage ich einmal, oder ich habe Schiss, oder? Aber es funktioniert auch eben umgekehrt. Nicht? Wenn ich Probleme mit dem Darm habe, dann reagiert auch mein Gehirn drauf, kann im Gehirn etwas auslösen, was sogar meine psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Ja, und was es mit dieser Verbindung auf sich hat, Susanna, vielleicht kannst du mir noch ein bisschen näher über diese Bauch-Hirn-Achse was erzählen, mir und unserem Publikum, bitte.
Genau, also ich möchte es jetzt nur ganz vereinfacht einmal darstellen. Ich glaube, du hast das eh schon eigentlich ganz gut jetzt erklärt, dass es steht einfach in einem ständigen Austausch, das heißt, unser Gehirn und unser Darm im Prinzip kommunizieren ständig miteinander und das funktioniert eben in beide Richtungen. Und auch eben Neurotransmitter, also Botenstoffe und Hormone, die im Darm wirken, wirken auch im Gehirn und werden teilweise auch in unserem Darm gebildet, eben von den Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln. Und eben diese Gesamtheit der Mikroorganismen bezeichnet man ja eben als das Mikrobiom. Das sind sozusagen alle Bewohner in unserem Darm, die sehr viele wichtige Funktionen eigentlich für unsere Gesundheit übernehmen. Und gerade bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wobei eigentlich nicht nur, betrifft es wirklich jeden, ist es extrem wichtig, dass man darauf achtet, dass man sein Mikrobiom einfach gesund erhaltet, weil wir noch gar nicht begreifen eigentlich, in wie viele Themen im menschlichen Körper das überhaupt wirklich eingreift und mit einwirkt. Und das kann man eben eigentlich am allerbesten über die Ernährung natürlich machen. Das heißt, wenn man eben schaut, dass man faserreich isst, also alles, was eigentlich für den Körper so einmal als unverdaulich gilt, ist einfach ein wichtiger Nahrungsbestandteil für die Mikroorganismen in unserem Darm. Also das ist hauptsächlich jetzt eigentlich alles, was faserreiches Gemüse ist, aber auch Obst. Oder wenn man natürlich das Gefühl hat, dass das nicht ausreichend ist, dann gibt es da auch ganz tolle Präparate, die entweder schon wirklich lebende Bakterienkulturen enthalten, die eben nach einer Aktivierungszeit dann eingenommen werden. Oder eben auch, man kann die Präbiotika, also diese Nahrungsbestandteile für die Mikroorganismen in unserem Darm eben zuführen. Das ist eben das eine, was ganz, ganz wichtig ist. Und eben, weil wir es vorher kurz angesprochen haben, bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kommt es ja durch diese ständige Entzündung, durch diese chronische Entzündung ja auch zu einer Veränderung eigentlich der Oberfläche in unserem Darm. Und dadurch können einfach gewisse Nahrungsbestandteile, auch Vitamine, Mineralstoffe, andere Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Ein anderes Thema sind dann natürlich die Medikamente, die ja auch eigentlich als Dauertherapien dann in den meisten Fällen ja quasi das ganze Leben lang eingenommen werden müssen. Und auch da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ein ständiger Austausch der Betroffenen natürlich in erster Linie mit den Ärzten stattfindet, wo aber auch natürlich die Apotheker einfach vielleicht eine wichtige Anlaufstelle sind, weil wir so einen niederschwelligen Zugang bieten. Wir sind eigentlich rund um die Uhr erreichbar. Und wenn man jetzt Fragen noch hat oder weil man einfach beim Arzt vielleicht so viele Informationen mitbekommen hat und erst im Nachhinein Fragen auftauchen, da können wir einfach sehr, sehr gut dann beratend zur Seite stehen.
Ja, die Ernährung, haben wir jetzt schon gehört, spielt eine große Rolle, was natürlich dann für gerade die Darmerkrankten eine große Herausforderung ist, weil gerade faserreich, glaube ich, ist ja dann auch, wenn man jetzt Morbus Crohn hat, nicht immer ganz einfach, gell, wenn man ballaststoffreich sich ernähren nicht soll.
Das kommt ganz auf die Problematik der Erkrankung selber an. Es gibt das Kurzdarmsyndrom, es gibt das Stoma, es gibt das Patch, genau. Es gibt auch ganz akute entzündliche Phasen, wo man dann auch die Ernährung komplett umstellen muss, wo man vielleicht überhaupt auch einmal nur flüssige Ernährung oder über Infusion Ernährung bekommt, um den Darm zum Entlasten dann wieder langsam aufzubauen. Aber das ist ganz wichtig, dass das eben wirklich vom medizinischen Personal begleitet wird, auch von einer guten Diätologin. Es gibt bei der ÖMCCV eben auch entsprechende Broschüren mit einer Ampelregelung, also rot für akute Phase, orange für die Besserung und grün für die Remission, also für alle, die zwar krank sind in einer dauerhaften Therapie, aber soll ich mal sagen, in ihrer gewissen Normalität. Und da ist dann schon viel möglich, aber trotzdem muss man sehr individuell die Situation sehen. Jeder hat auch aufgrund seiner Erkrankung andere Unverträglichkeiten, Allergien. Manches muss einfach nur oder kann durch Karenz, also Verzicht, sozusagen gelinde gehalten werden. Andere Dinge müssen wiederum medizinisch begleitet werden, weil man nicht darauf verzichten kann oder weil ein Medikament die Probleme macht und das Medikament aber notwendig ist. Und deshalb ist dieses Zusammenspiel eben so wichtig zwischen Hausarzt, Facharzt, Ambulanz, Krankenhaus und Pharmazeut.
Also die Ernährung wissen wir jetzt, aber das erzeugt natürlich auch Stress wahrscheinlich, wenn man jetzt dieser Krankheit gegenübersteht. Aber was spielt jetzt gerade Stress vielleicht für eine Rolle? Also umgekehrt, kann psychische Belastungen, können die auch solche Schübe dann vielleicht noch einmal hervorholen oder noch einmal verstärken? Natürlich, ist auch so ein gegenseitiges Spiel wahrscheinlich.
Natürlich, die Angst, die Schlaflosigkeit, die Schmerzen, es sind ja sehr, sehr starke Schmerzen. Es sind auch oft viele Begleiterkrankungen noch mit dabei. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, es gibt auch weitere Erkrankungen, die da automatisch mit im Boot sind, so wie Rheuma. Ich habe auch Rheuma, leider. Gell? Also es ist einfach so.
Und du kennst viele, Annette, du kennst also dich selbst als Betroffene, aber auch viele andere. Was ist da ein Tipp? Oder wie gehst du damit um, mit dieser ständigen psychischen Belastung? Oder du auch wissend, dass gerade diese psychische Belastung, der Stress wieder eigentlich die Krankheit verstärken kann?
Ja, also für mich ist es wichtig, dass ich einfach sehr achtsam mit mir selber bin. Und das ist eigentlich so der Chor der Betroffenen, sage ich einmal. Wir alle suchen praktisch Methoden, um Stress zu reduzieren. ob das jetzt im Sport zum Beispiel durch Qigong oder Yoga ist, durch Achtsamkeitsübungen, durch Atemübungen, Spaziergänge, Bewegungsübungen, die man sonst macht, einfach auch um zu schonen und trotzdem zu entlasten. Psychotherapie, Bauchhypnose, es gibt auch eine spezielle Bauchhypnose, die sehr hilfreich ist. Ja, Freunde treffen, die dann auch wirkliche Freunde sind, die einen nicht fragen, wie geht's dir, sondern die einfach mit einem was Schönes machen.
Also eigentlich alles Dinge, die wir alle machen sollten.
Ja, genau. Normalität ist,
allen gut
ist, ist wirklich
würden.
Der Schlüssel zum, zu einem guten Gelingen, sage ich einmal. Möglichst seine eigene Normalität zu finden und das auch zu akzeptieren. Ja.
Und ein gutes Bewusstsein für den eigenen Körper,
genau.
sich selber zu entwickeln wahrscheinlich.
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, im Alltag hat man das ja auch nicht, wenn man nicht krank ist. Aber so muss man sich doch sich selber mehr mit sich mehr beschäftigen, mit dem eigenen Körper mehr auseinandersetzen, eigentlich durch diese Krankheit.
Ja, aber es ist auch ein Dilemma, seine Grenzen aufzuzeigen gegenüber seinem Dienstgeber, gegenüber irgendwelchen Veranstaltungen, wo man dann vielleicht auch wieder ein WC braucht und das dringender wie alle anderen und die anderen sollen zurücktreten.
Ja.
Oder man kann das alles nicht essen und weil man das nicht isst und weil man das nicht trinkt, bedeutet es nicht, dass man nicht dankbar ist oder nicht teilhaben will, sondern weil man es einfach nicht kann. Gell?
Man muss sich halt immer erklären.
Und dieses immer erklären ist oft sehr, sehr mühsam und für viele sehr belastend und da gehen viele wirklich sehr in den Rückzug und das Thema Depression ist bei dieser Erkrankung auch ein riesiges. Mhm. Nicht nur aufgrund des mangelhaften Mikrobioms durch die chronische Entzündung, sondern auch einfach aufgrund der Belastungssituation. Mhm. Und natürlich der Schmerzen und der Schlafstörungen.
Was machst du, Annette? Sagst du vor allen Leuten, ich kann das jetzt nicht essen, weil ich habe eine Darmerkrankung?
Heute
oder was
ja.
machst du?
Heute ja.
Das sagst du so. Bei Morbus Crohn kennt jetzt auch nicht jeder, aber
Nein.
du sagst, ich habe eine Darmerkrankung. Ich kann das, ich darf das
ganz
nicht essen.
Ganz genau. Mhm. Ja, richtig. Oder ich darf auch nicht mit anstoßen, ich trinke keinen Alkohol, weil Alkohol eben die alkoholischen Zucker bei mir sofort abbrechen oder Durchfall auslösen würden. Gell? Mhm. Wo viele dann sagen, hast du ein Alkoholproblem?
Ja.
Das, ja, habe ich, aber nicht dieses.
Ja, das Thema Alkohol haben wir ja schon bei einer anderen Podcast-Folge von Reden
Tabu.
Hilft behandelt. Und es ist traurig, dass man sich auch heute noch erklären muss, wenn man jetzt keinen Alkohol trinkt, dass man irgendeinen Grund angeben
muss. Oder dass man Rücksicht einfordern muss. Gell?
Genau.
Auch wenn man vielleicht sonst super ausschaut und sich denkt, was soll der fehlen? Nein, es ist einfach so.
Genau. Und Susanna, vielleicht allgemein, weil Darm ist doch natürlich sehr interessant für alle Menschen, auch die, was jetzt nicht krank sind. Was können wir dem Darm Gutes tun?
Also eigentlich haben wir ja die drei Säulen schon besprochen. Es ist ja nicht nur jetzt bei Darmerkrankungen, sondern im Allgemeinen für den Darm eben sind die drei Säulen wesentlich, die für alles eigentlich bei uns wichtig sind zum Gesunderhalten. Das ist auf der einen Seite die Ernährung. Das heißt einfach bewusst sich ernähren, überlegen, was wir essen, saisonal essen, schauen, dass eben frische Nahrungsmittel am Teller landen. Das ist einmal, glaube ich, der Grundbaustein. Aber eben auch Entspannung und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Das ist auch für unseren Darm einfach ganz, ganz wichtig. Auch fürs Mikrobiom, also auch wie wir uns bewegen, hat dann Einfluss auf das Mikrobiom, so wie eigentlich alles, was wir tun. Und eben auch schauen, dass wir ausreichend schlafen. Also auch das ist ganz, ganz wichtig für die Regeneration. Egal, ob es für unsere mentale Gesundheit ist oder für die Darmgesundheit. Mhm. Ich glaube, wenn wir auf diese drei Säulen achten und bewusst schauen, dass wir da uns was Gutes tun, dann sind wir auf einem guten Weg.
Mhm. Und Annette, jetzt für die Angehörigen, für die Freunde, was würdest du ihnen raten? Wie können sie einen darmkranken Menschen unterstützen?
Wichtig ist, die Bedürfnisse zu erkennen, Rücksicht zu nehmen und zu unterstützen. Auch einfach mal zu begleiten, ohne viel zu sagen.
Was sollen sie nicht tun?
Das Klo versperren.
Gut. Ja, und vielleicht, jetzt hören uns vielleicht ja Menschen zu, die erst vor kurzem eine Diagnose erhalten haben und gar nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Annette, hast du für diese Menschen eine Botschaft vielleicht? Möchtest du ihnen vielleicht zum Abschluss noch irgendwas sagen?
Die Botschaft ist, es gibt genügend Hilfe. Bitte in Anspruch nehmen. Sich wirklich gute Hilfe und Unterstützung suchen. Ich weiß, in Osttirol ist das nicht einfach, aber es gibt genügend Ansprechpartner, die auf ein Netzwerk zugreifen können.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke, Susanna Wirnsberger.
Vielen Dank.
Danke, Annette. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und nehmt euch das bitte zu Herzen, was ihr heute gehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.